Also, Pro- und Konterblick-Podcast. Wir freuen uns. Oder wie der Herr Gysi jeweils sagt, neue Woche, neue Chance. Wir schauen das als Chance an, zum eingehend über die Bundesliga diskutieren. Da gehört Schalke dazu, da gehört leider der HSV nicht dazu. Wird aber auch behandelt. Der Boris Becker, der sich auf Twitter zofft. Und das Loblied auf der Brelembolo. Bis gleich.
Pro
und Konter.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Neue Chancen, sagst du? Neue Herausforderung, muss das doch heissen, neu sprechen. Jede Krise ist eine Chance und eine Herausforderung, die man meistern muss. Ich finde, wir sollten uns dieser Herausforderung heute stellen. Ich finde, wir müssen da, sollten uns auch in Zeiten, wo Journalisten immer mehr zu Marken werden, sollten wir uns da auch so ein bisschen dem Management-Sprech annähern. Also ich werde das, vielleicht wirst du es merken, versuchen, einfach im Rahmen von dieser Sendung heute mehr noch so ein bisschen Buzzwords einzustreuen, dass einfach auch, ja, dass ich vielleicht auch so ein bisschen, ja, weißt, so ein bisschen die dynamische Hörerschaft abgeholt fühlt. So die Founders und ja, Disruptors vielleicht auch.
Querköpfe.
Die, genau. Impfgegner, das ganze Programm.
Die nicht unbedingt, aber ach, sonstige Querköpfe, die einigermaßen normal ticken bis zu einem gewissen Punkt.
Leute, die sich,
die nehmen wir gern.
Die sich auf dem Boden von der Wissenschaft und von der Verfassung etwa so bewegen, nehmen wir gern. Dünkt mich grundsätzlich eine vernünftige Haltung. Aber wer sagt schon von sich, er sei selber nicht vernünftig, das ist ein bisschen problematisch. Weiß nicht.
Ja.
Weiß auch nicht. Wenn wir anfangen zu schwätzen. Letztes Mal haben wir einen sehr, sehr langen Vorlauf gehabt, habe ich mir sagen. Ja. Wir haben sehr lang vorgeplänkelt.
Das hat sich aber irgendwie gelohnt. Also
für uns schon. Wir
haben uns geworden, ist, glaube ich, nicht so schlecht gewesen. Also.
Ja, ich staune ja sowieso.
Man weiß ja nie, mit was man die Leute kann abschrecken oder begeistern. Schlussendlich kann man nur darauf setzen, dass man das richtige Thema trifft und nicht allzu viel Blödsinn verzapft. Ich glaube, dort
wird es bei uns eben eng.
Dort haben wir noch Nachholbedarf, aber irgendwo verzetteln wir uns ja. Einfach, wenn wir drauf losplappern und dann gibt es halt der einen oder der andere Ausfranzler. Ich glaube, das gehört dazu. Starten wir mit der Bundesliga.
Unbedingt.
Eigentlich auch schön gewesen, dass wir können schauen konnten, aber im Endeffekt muss man sagen, zum Gähnen langweilig gewesen, wenn man vielleicht vom Abstiegskampf abgesehen.
Das ist überhaupt nicht langweilig.
Nein, es ist nicht langweilig gewesen, aber es sind auch nur zwei Mannschaften involviert gewesen. Ob es dann Bremen ist oder Düsseldorf, also die ganz grosse Spannung bringt die Liga nicht mehr. Oben ist längst alles klar gewesen. Gladbach hat sich noch den Champions-League-Platz gesichert.
Das freut dich schon ein bisschen.
Absolut. Das war auch richtig, weil der Herr Rose das viel besser gemacht hat als der Herr Hecking.
Gut, das ist gar nicht so schwierig, weil der Herr Hecking ist ja auch nächstes Jahr, nein, ist wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr Zweitliga-Trainer.
Doch, der hat eigentlich schon eine Bestätigung gekriegt, dass er weiter.
Das kann ja nicht wahr
sein. Lehrmeister, Schulmeister, der Polizist spielen an der Seitenlinie.
Das können die nicht ernst meinen.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Das können die nicht ernst meinen.
Was wissen wir schon über den HSV?
Alles. Wir wissen, dass die es jedes Mal vergeigen, wenn es darauf ankommt. Seit Jahren jetzt.
Immerhin haben sie jetzt die Uhr abgestellt oder abstellen müssen, die mitgedickt hat. Gut, sie könnten es wieder
anfangen. Ich finde, jetzt könnte man die Zweitliga-Uhr anfangen.
Genau.
Man muss auch ein Ziel irgendwie im Leben, muss man irgendwann merken, okay, vielleicht ja, muss ich redimensionieren. Und dann, ja, sich vielleicht die Uhr einfach in Bezug auf die Zweitliga-Zugehörigkeit. Warum eigentlich nicht?
Gut.
Vielleicht kann man dann auch eine, die irgendwie ein bisschen moderner ist. Das ist so eine alte, in der Leichtathletikstadion heissen die früher, glaube ich, gehabt. Irgendwie auch gar, ein bisschen aus der Zeit gefallen gewesen, aber
gut, immerhin könnten wir uns gleich jetzt im Thema wieder.
Ja, komm, wir reden doch über die Bundesliga und über die zweite Bundesliga.
Kannst du meine These kontern, dass es langweilig ist?
Nein, kann ich natürlich nicht. Kann ich schlecht. Die gepflegte Langweile, die gibt es in dieser Form logischerweise. Aber also wenn wir kurz über den letzten Spieltag reden, dort, also langweilig ist es dort nicht geworden, wenn Bremen plötzlich 6-1 gewinnt. So wie so ein Schüler, der auf seine grosse Prüfung einfach die letzten Sekunden lehrt und dann alles abruft und die anderen zu blöd sind. Also das hat mir durchaus Spass gemacht. Ich habe sogar in der Sportschau noch eine Konferenz geschaut. Die machen dann auch so eine nachverzählte Abstiegskonferenz. Das ist extrem unterhaltsam
gewesen. Das Begleitrahmenprogramm, muss ich sagen, ist schon gut. Also die Fernsehsender alles probieren, um da irgendwie noch, wenn auch künstliche Spannung erzeugen im Abstiegskampf. Jetzt nicht künstlich, aber eben, es reduziert sich dann auf zwei Spiele schlussendlich. Und das ist natürlich schon nicht das, was man sich verspricht. Nur die Bundesliga selber, ja, die ist irgendwie auch gefangen in ihrem eigenen
in sich selber.
Rhythmus und Modus. Weil die Clubs halt, die international mitspielen, viel mehr Geld verdienen. Das ist das, was die UEFA bestimmt. Also sie schwächt eigentlich die nationalen Ligen systematisch mit dem Verteilschlüssel.
Also sie schwächt ja, die Ligen nicht per se, aber die
Bedeutung vom Meistertitel wird irgendwie in Frage gestellt, weil eben Bayern München achtmal hintereinander. Für Bayern ist ja die Meisterschaft eigentlich nur ein Durchlauferhitzer für den internationalen Wettbewerb, heisst Champions League und dort sind sie, glaube ich, regelmässig mindestens im Viertelfinal, verdienen so noch mehr Geld. Also eben, Cher geht immer weiter auf internationalen Ligen und das kann nicht das Ziel sein. Also irgendwie müsste Eva ja drum, du Eva,
die Eva. Eva, lass Eva, was soll die Eva das auch noch machen?
Nein, die hat schon genug zu tun.
Eben.
Du Eva sollte darum bemüht sein, dass eben die nationalen Ligen gleichzeitig auch gestärkt werden. Und das geht nur, wenn man den internationalen Wettbewerb redimensioniert, finde ich. Also da müssten weniger Clubs in der Champions League, mehr Bedeutung für die UEFA League und kein dritter Wettbewerb. Ändern so, dass halbe Ligen international vertreten sind, nachher, das nützt ja die Ligen eigentlich auch nichts mehr, weil eben in dem dritten Wettbewerb, wo es jetzt dann geben soll,
Europa League 2,
da wird dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Geld ausgeschüttet. Also
ja,
ist eigentlich also ein bisschen, ein bisschen eine Operettenvorstellung.
Grundsätzlich ist es, ja, ich bin so ein bisschen gespannt. Also eigentlich will man ja tatsächlich, dass sich die besten Teams von Europa irgendwie duellieren, oder? Das Problem ist nur durch das, dass es auch ja die gleichen sind, manifestiert sich einfach die Dominanz, wenn nicht jemand kolossal daneben lenkt und irgendwie, keine Ahnung, gegen Financial Fairplay verstoßen und dann rausfliegt. Oder sonst irgendwie sich in die Nesseln setzt, zementiert sich die Vormachtstellung einfach Jahr für Jahr umso mehr. Also ich meine, wenn man schaut, Bayern München hat den Herbst eine Krise gehabt, hat den Trainer müssen wechseln. Man hat, ich weiß nicht, wie viele Punkte Rückstand man auf Dortmund hatte, aber man war hinten gewesen, hat jetzt am Schluss 13 Punkte Vorsprung auf Erstverfolger auf Borussia Dortmund. Also es ist eine Absurdität eigentlich da von einem ernstzunehmenden Wettbewerb am Schluss zu reden. Und das Problem ist nur, kann ein einzelner Verband etwas ausrichten, beziehungsweise eine einzelne Liga, also DFL in diesem konkreten Fall, aber ich meine, in anderen Ländern haben wir ähnliche Probleme. In England haben wir jetzt gerade Liverpool, der mit grossem Vorsprung Meister geworden ist, wobei dort normalerweise durch die finanzielle Potenz von mehreren Clubs häufig wenigstens noch so eine Art des Meisterrennen anbekommst. Oder muss man tatsächlich auf höherem Level ansetzen? Also müssen wir zum Beispiel sich überlegen, in der Champions League irgendeine Form von Lohnsummen-Obergrenzen festschreiben. Also dass man sagt, du darfst in deiner Champions League-Mannschaft nur so und so viele Millionen ausgeben. Dass es sich gar nicht lohnt, einen Kader in dieser Form zum Beispiel anzusammeln, ist wahrscheinlich völlig illusorisch. Aber wäre eine Idee.
Ist darum auch illusorisch, weil sämtliche Lohnobergrenzen und Pläne dafür oder Derivate von Verstoßen im europäischen Raum gegen das Kartellrecht, das ist insofern schwierig, so etwas zu installieren, wo dann auch kontrolliert werden kann. Das zieht sich ja nicht nur beim Fußball durch wie ein roter Faden, sondern eben im Eishockey wird auch darüber diskutiert. In der Schweiz selber kann man es ja auch nicht machen. Also so eine Lohnobergrenze zu installieren und sie vor allem zu kontrollieren, ist unmöglich. Bei uns. In Nordamerika funktioniert das, aber dort hat man, wie wir es auch schon diskutiert, einen Gesamtarbeitsvertrag, wo zwei Parteien in einer Business-Unternehmung Partner bilden. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Die UEFA kann insofern das Ganze steuern, indem sie weniger Geld ausschüttet oder den Geldfluss so steuert, dass eben die vielleicht einmal in der ersten Runde dabei sind, dann ausscheidend prozentual oder gefühlt mehr verdienen, als die nachher weiterkommen. Nur will das natürlich niemand akzeptieren am Schluss, weil die Konkurrenz unter den Grossen ist ja eigentlich das schlimmste oder das grösste Problem, weil die immer nur auf sich schauen und sich mit Bayern vergleicht sich nicht mit Dortmund.
Also muss man in der Liga machen.
Ja, gut, aber das kann man ja auch nicht ernst nehmen. Also eben, der Rückstand ist viel zu gross. Bayern vergleicht sich mit Clubs wie Manchester City, wahrscheinlich Real, Barcelona, Paris Saint-Germain. Und da müssen sie auch ähnlich viel ausgeben, weil sonst nicht an die Spieler herkommen. Das ist das grosse Problem. Das Steuern, das widerspricht ja eigentlich dem sportlichen Sinn. Oder? Auf Leistungssport-Ebene soll ja die Herausforderung auch die sein, dass die Kleinen eben gleich die Möglichkeit haben, mit guter Arbeit einmal die Grossen zu schlagen.
Ja, das nur ist ein bisschen vorbei.
Irgendwo, eben, wenn das nicht mehr, wenn der Wettbewerb nicht mehr spielt, dann entzieht man dem Ganzen die Spannung. Oder? Und von dem sollte der Sport ja eigentlich leben. Das ist nicht nur Floskeln, sondern das ist tatsächlich Praxis gewesen, ganz lange Zeit. Wenn du früher gesehen hast, Landesmeister-Pokal, wo nachher durch die Champions League abgelöst worden ist, dort hast du verschiedene Sieger gehabt, immer wieder einfach einer von der Liga, der es geschafft hat, Meister zu werden, hat nachher können dort mitspielen. Das ist ganz ein anderer Wettbewerb gewesen am Schluss.
Ja, du hast, also jetzt hast du ja an und für sich, also ab dem, ich würde jetzt mal sagen, ab dem Viertelfinale, vielleicht schon sogar ab dem Achtelfinale der Champions League, hast du ja nachher die Ausgleichheit, oder? Also das darf man ja sagen, weil dann sind im Normalfall, du hast nachher so Ausnahmen wie Ajax Amsterdam vor Jahresfrist, wo irgendwie nachher ganz Europa super gefunden hat, oder? Dass endlich mal jemand kommt, der nicht schon wieder Chelsea gegen irgendwie Man City und irgendwie noch zwei andere Engländer im Viertelfinale. Dort ist es dann an sich in Ordnung. Das Problem ist nur, es sind immer die gleichen, die dann durch das logischerweise ihre Vormachtstellung noch einmal ausbauen können und du hast vorher eigentlich Leerlauf, wenn man es böse formuliert. Also in der Champions League hast du die Gruppenphase. Ja, da spielt es mal einen grossen raus, auch ein paar Jahre, oder? In der Vorrunde.
Passiert so anekdotisch, wie mal ein Club wie Ajax bis in Halbfinale vorstoßen kann. Das Problem nachher ist, dass eine Mannschaft wie Ajax, die wird dann leer gekauft von den Grossen. Das heisst, die Spieler werden auch wieder auf die Clubs verteilt, die eigentlich den Takt vorgehen. Und so hast du tatsächlich eine Regierung von den Reichsten, die immer wieder in wechselnder Besetzung dann halt mal im Finale kommen. Aber eigentlich, klar, die Matches sind spannend, wenn man das so nennen will. Wenn Real wieder mal gegen Chelsea spielt oder Man U oder Man City, Paris Saint-Germain und so weiter. Aber irgendwann hast du es auch gesehen.
Das weiss ich eben nicht. Also, das Schlimme ist ja, ich schaue ja dann gleich. Und dann sind die Matches dann gleich gut. Und dann findest du wieder, okay, eigentlich, das ist ja lässig. Es, ist nur, es sind dann immer die gleichen Orte, wo die guten Spieler landen. Also, ja, eigentlich erzählen wir nichts Neues. Und das Erschütternde, wenn man so will, ist, es ändert sich. Ja, tendenziell sieht, wenig.
Es ist einfach, die Bundesliga ist irgendwie symptomatisch für die Politik von der UEFA, weil dort akzentuiert sich es einfach so, dass man einen Meister hat, der irgendwie gar nicht mehr gross in Frage gestellt werden kann. Irgendwann, wie du gesagt hast, schwere Probleme im Herbst, dann wechseln sie Trainer am Schluss ins 13 Punkte Vorsprung. Also Wettbewerb gibt es dort nicht mehr. Und das kann nicht im Sinn von der UEFA sein, dass eine nationale Liga wie die Bundesliga, die doch eine rechte Bedeutung hat, am Schluss überhaupt keine Spannung mehr produziert.
Eigentlich kann es auch nicht im Sinn von der Bayern sein, aber das verneint man ja dort. Also, dass man die Liga einfach jedes Mal dermaßen dominiert, auf lange Sicht kann das nicht gesund sein. Ist unmöglich.
Bayern wollen das natürlich nicht wahrhaben, ist klar. Etwas anderes, was man nicht wahrhaben will, ist der Wahr.
Oh, jetzt.
Und dort fehlt die Wahrheit nämlich auch, vor allem auch in der Bundesliga, wenn man es vergleicht mit der Premier League zum Beispiel, vor allem die Handsregeln eine riesen Grauzone darstellt. Also, und ich habe das Gefühl, jetzt mit diesen Geisterspielen nimmt man das noch viel mehr wahr. Das Problem mit dem Wahr. Wenn die Stimmung total fehlt und überhaupt kein Jubel mehr rum ist, wenn ein Goal fällt, dann weisst du genau, jetzt müssen wir warten, bis irgendwie einer im Keller drin entscheidet, dass da noch irgendetwas war, 20 Sekunden vorher. Und das finde ich einfach mühsam. Das ist nicht im Sinn von dem Sport, der doch sehr von den Emotionen leben sollte, auch von der Spontanität, dass man ein Goal feiert. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann muss ich sagen, dann muss man eine Güterabwägung machen. Ist es tatsächlich besser jetzt als vorher? Und ich sage, es ist nicht besser, weil die Entscheidung, die sind ja auch nicht stringent. Also vor allem im Hands-Bereich zum Beispiel. Was in einem Spiel ein Hands ist, im anderen kein Hands. Und wenn man das nicht herbringt, dann lohnt sich das Ganze nicht. Dann ist die Aufregung zu gross und die Diskussion ist ja auch nicht abgeflacht. Im Gegenteil, sie wird immer weitergeführt, wird eigentlich praktisch an jedem Spieltag wieder von neuem in Frage gestellt. Darum würde ich sagen, machen wir es nicht.
Das ist aber ein gutes Argument. Eigentlich, man hat doch gesagt, wo der VAR eingeführt worden ist, oh nein. Jetzt sind die Emotionen weg, jetzt kann man nicht mehr diskutieren darüber. über V-Entscheid und über Schiedsrichterentscheid. Das Gegenteil ist tatsächlich passiert. Man hat, jetzt diskutiert man einfach auf einer anderen Ebene. Man diskutiert darüber, was der VAR mit dem Fußball macht, zum Teil wie gewisse Entscheide am Schluss ausgelegt werden, gefällt werden von einer Person angeregt, die in einem Keller hockt, die schaut. Am Schluss muss ja dann gleich der Schiedsrichter noch nachschauen, wie er die Situation bewertet. Also ich finde, der VAR hat selbstverständlich den Fußball gerechter und fairer gemacht. Und auch besser durch das. Das Problem ist nur teilweise die Umsetzung, die passiert. Also dass man zum Beispiel jedes Go noch einmal checkt, finde ich richtig. Wieso nicht? Kann man schauen, haben wir ein Problem? Oder, also, die alte Lehre von es gleicht sich über eine Saison alles aus, also dass das nicht stimmt, das lässt sich wahrscheinlich relativ einfach nachweisen, tatsächlich, wenn man sich ernsthaft mit dieser Geschichte auseinandersetzt. Und das bringt im Club A nichts, wenn Club B in einer späteren Phase von der Meisterschaft nachher mal in diese Richtung bevorzugt wird, nachdem man selber gegen Club C irgendein Opfer von einer V-Entscheidung geworden ist. Also ich finde, ich würde schon auch ein bisschen mehr, sage jetzt mal, Augenmass anregen. Ich würde auch überlegen, ob man in irgendeiner Form ein Challenge-System einführen will, zum Beispiel, dass man sagt, du kannst als Trainer eine gewisse Anzahl Entscheidungen hinterfragen, plus man schaut bei den Goal, ob die in Ordnung sind oder nicht. In einem Handspiel, da hat man, ja, das kommt dann noch von Liga zu Liga zum Teil, wird das sehr unterschiedlich, Achtung, Wortspiel, handhabt. Du hast sie schauen sich da an, vis-à-vis, und wissen nicht, ob sie lachen oder rennen sollen, aber
Wir sind ja lieb.
Ich glaube, also, Tränen sind Tränen vom Glück, falls Tränen
rollen. Ja. Also zurück zum
Rollen. Thema. Genau. Also ich finde, es ist ein Gejammer. Was du
sagst, ist ein Stück weit wahr beim VAR.
Ja, genau.
Aber andererseits, eben, ich schaue jetzt das mit dem Challenge-System an. Dann hast du eine bestimmte Anzahl von Challenges, dann hast du die aufgebraucht und nachher passieren noch drei Sachen, wo du sagen musst, oh, da haben sie falsch gemacht. Mhm. Das kannst du dann auch nicht haben.
Doch.
Ja, was ist denn, wenn die Challenges aufgebraucht sind? Und es ist ein turbulentes Spiel, wo es einen Haufen Szenen gibt, die kontrovers sind. Da musst du am Schluss damit leben, dass drei korrigiert worden sind und drei nicht. Das kann es auch nicht sein. Ich finde, die Torlinientechnik lange, da siehst du, ist die Pille drinnen oder nicht. Der Rest zurück. Der Schiedsrichter soll auch wieder verantwortlich sein. Ist er in einer Form eh, aber dann hast du wieder ein Gesicht, wo die Schuld ist und nicht irgendeinen, ein anonymer Typ, der in einem Keller hockt. Und noch nicht genau weißt,
aber der Schiedsrichter
ist in erster Linie, so also wird die Verantwortlichkeit ein bisschen hin und her geschoben. Der Schiedsrichter, du siehst, wie der Schiedsrichter auf dem Feld in den Bildschirm schaut und nachher korrigiert seine Entscheidung. Also wer hat er zuerst falsch geurteilt und nachher schaust du es an und dann siehst, oh, der im Keller hat auch falsch geurteilt. Ob es dann wirklich so ist, weißt du auch nicht. Natürlich wird auch diskutiert, aber ich finde, das hat sich von Ebene verlagert, wo dem Sport nicht mehr gut tut.
Nein, ich glaube, der Sport, also der Fußballsport, war ein bisschen überfordert gewesen, tatsächlich, als man den VAR eingeführt hat. Also in der Bundesliga war es so augenscheinlich gewesen, der Helmut Krug nachher relativ gleich mal zurückgezogen hat als verantwortliche Figur. Ich glaube, es ist alles ein bisschen schnell gegangen. Und also wenn man schaut, wie sie in anderen Sportarten gehandhabt wird, also du kommst aus dem Eishockey, dort hat man es eigentlich im Griff. Dort diskutiert man jetzt zum Beispiel darüber, wie will man die Offside-Challenge gestalten in Zukunft, macht das Sinn? Aber dort ist der Videobeweis in irgendeiner Form Teil vom Spiel und Teil vom Ablauf von einem Spiel. Und eigentlich juckt das niemand. Oder sehe ich das völlig falsch?
Ich weiß nicht, ob es niemand juckt. Die Leute sind grundsätzlich nicht bereit, im Stadion so lange auf einen Entscheid zu warten. Ich finde, da fehlt da zum Teil vor allem im Hockey Transparenz. Da sehen die Leute im Stadion nicht, was schauen die an. Manchmal sehen sie es, manchmal wird es nicht eingeblendet. Ich finde, das ist einfach, das geht auch zu lang. Die Offside-Challenges zum Beispiel im Hockey, da scheitert es vielfach an der Infrastruktur, dass man nicht die richtigen Kameras hat, die hochauflösenden, oder an den Bildschirmen und so weiter. Und das kann nicht sein. Entweder gibt man genug Geld aus, dass die Infrastruktur auf dem letzten Stand ist, oder sonst lässt man es bleiben. Ich glaube, auch zu viel regulieren sollte man nicht. Im Hockey haben wir Grauzonen, zum Beispiel bei der Torhüterbehinderung, wo man nicht genau weiss, was ist jetzt Goalie-Behinderung. Darum, man muss einfach klare Regeln haben. Wenn es keine klare Regeln gibt oder die sich nicht festlegen lassen, muss man darauf verzichten. Ich finde, da zu viel eingreifen, die letzte bestimmende Wahrheit gibt es eh nicht. Weil Grauzone ist immer da.
Ja, das ist so. Aber eigentlich ist es ja klar. Offensichtliche Fehlentscheidungen korrigiert werden.
Das ist aber auch schon eine Grauzone. Nein. Das ist ein offensichtlicher Fehlentscheid, wenn sich einer fallen lässt und der Schiedsrichter kann das nicht sehen, weil er einen anderen Blickwinkel hatte, hat, ist ein offensichtlicher Fehlentscheid.
Ja, dann ist es ein offensichtlicher Fehlentscheid.
Nein, wenn er es nicht gesehen hat.
Das ist gut, dann ist es,
wieder Auslegung,
dann ist es für die Fairness im Spiel aber ein Gewinn. Das könnte ja auch noch der Linienrichter sehen, ja, zum Beispiel der vierte Offizielle, und gesagt, oh, jetzt ist er aber taucht dort.
Gut, aber wo hörst du denn auf mit dem? Dann müsstest du eigentlich in letzter Konsequenz dem, der sich fallen lassen hat, da die GLK
ja, sicher,
das
ja.
Machen sie aber auch nicht konsequent, oder?
Ja, schade.
Ja.
Sehr, sehr schade. Apropos Keilo.
Genau, was ich nicht Keilo lasse, ist nämlich der Breel Embolo.
Wo du rein zufällig...
Bewundernswert. Nein, nicht nur, weil er bei Gladbach spielt.
Nur, weil er bei Gladbach spielt.
Nein, überhaupt nicht. Mehrere Szenen gesehen in letzter Zeit von ihm, wo sich trotz harter Bedrängnis durchgesetzt hat, gefault worden ist, aufsteht, weiterkämpft und nicht einfach am Boden runtergeht und liegen bleibt und Theater macht. Ich glaube, das ist exemplarisch. So sollte eigentlich geschuttet werden. Und da sollte man vielleicht von Seite der Bundesliga auch mal darauf aufmerksam machen, dass man es so will und nicht anders. Also es gibt genug andere Beispiele. Wenn man die Bundesliga mit der Premier League vergleicht zum Beispiel, ist der Theaterfaktor in der Bundesliga viel grösser. Also man lässt sich viel schneller fallen, die Schiedsrichter pfeifen auch viel schneller. Und ich finde, das wäre auch eine Möglichkeit, einmal eingreifen und sagen, das wollen wir nicht vordefinieren. Wir wollen keinen Krangel um den Schiedsrichter, wir wollen keinen reklamieren, wir wollen kein Theater mehr sehen.
Sagen wir eigentlich schon seit Jahren, dass das eine vernünftige Aufgehängt Idee wäre.
Aufgehängt am Embolo wäre das eine gute Werbekampagne.
Du würdest es so machen. Also, was Wieso man einfach darf sagen, der Embolo hat eine ganz vernünftige Saison gespielt. Also, es hat ja Leute gegeben, die zweifelt haben, ist auf Schalke. Ja, der ultimative Durchbruch ist ihm nicht gelungen. Viel verletzt war auch, schwer verletzt war zum Teil. Dann bei Gladbach so eine Art Neustart. Hat dort auch am Anfang Mühe gehabt, zum Reinkommen. Jetzt habe ich es nachgeschaut. 8 Go-Vorlagen in 28 Matches. Das ist sehr, sehr anständig in einer Spitzenmannschaft.
Vor allem in der Schlussphase ist er eigentlich zum dominierenden Mann aufgestiegen. Im letzten Spiel 2-1-Sieg gegen Hertha. Goal vorbereitet, mit einer Irrsinnsleistung durch Leute durch, wo andere eben auch wieder umgekehrt wären und dann noch eins geschossen. Also man muss schon sagen, der Mann hat seinen Platz gefunden und der entfacht jetzt auch Wirkung. Also wenn man es auf Schalke noch vermisst hat, aber unter diesen Umständen, man muss sagen, jedes Pflänzchen gedeiht im richtigen Umfeld und dort hat man eben auch gesehen, dass man den Embolo ein bisschen, den muss man richtig behandeln. Den kann man nicht einfach machen lassen und sich selber überlassen.
Hat in den letzten 3 Matchen 4 Scorerpunkte gemacht. Vorher in den letzten 7, die er gespielt hat, war zwischendurch noch einmal verletzt, 7 Punkte. Also, eigentlich das, was ein Offensivspieler dafür zahlt wird, wenn man so will, im Profifußball, liefert er tatsächlich. Ist eine gute Nachricht auch noch für unsere Nazi.
Absolut.
Vielleicht eine Alternative vorne, die plötzlich, dann tatsächlich den Herr Petkovic noch darüber nachdenken, wer da aufsteht. Also was man auch gerne vergisst, ich habe es auch geschwind nachgeschaut, der ist 23 seit dem Februar. Also das ist halt immer auch noch ein relativ junger Spieler.
Die braucht, um sich akklimatisieren in der Bundesliga. Und halt doch noch eine andere Größe ist als die Super League. Gleichzeitig eben hat Pech gehabt mit Verletzungen. Das kann symptomatisch sein auch, wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt. Ist natürlich ein anderes Dasein als Profi, als wenn man irgendwo ist, wo man das Gefühl hat, es stimmt alles, ganz gut. Klar.
Weiss jetzt nicht, was auf Schalke denn tatsächlich der Fall war. Kommen wir dann mal kurz über Tennis.
Ja.
Das ist so, die also Adria-Tour. Genau, über Menschen, die mit Tennis ihr Geld verdienen.
Ja.
Da gibt es den Alexander Zverev, der die phänomenal intelligente Idee hatte, nachdem er sich auf der Adria-Tour mit dem Novak Djokovic nicht angesteckt hat, mit Covid-19, nachdem er sich entschuldigt hat, wortreich angekündigt hat, in Quarantäne zu gehen, sich zu isolieren, weil er ja dann doch ausgesetzt war, dem Virus in irgendeiner Form. Und kurz nach seiner Ankündigung in Monte Carlo bei einer Party, wo sehr viele Leute anwesend waren und wo man doch relativ eng aufeinander herumgekommen gehockt und beieinander gestanden ist. Sich hätte lassen fotografieren, filmen. Also, dass er überhaupt gegangen ist schon dumm, dass er dann noch sich irgendwie nicht noch Vorsichtsmaßnahmen trifft, ist noch ein bisschen blöder. Ja, also das ist die Ausgangslage. Und jetzt kommt der Nick Kyrgios, der sich in den letzten Wochen sich irgendwie zu einer Art moralischer Instanz gewandelt hat. Plötzlich die Stimme der Vernunft ist der Herr Kyrgios. Das überfordert mich ein bisschen, aber ja, du.
Scheinbar auch einen Haufen andere.
Genau, weil der Herr Kyrgios hat darauf aber versucht, hat Zverev ins Enkel gesteuert eigentlich. Was wiederum ein anderer grosser Denker vom Welttennis auf den Plan gerufen hat, der Boris Becker, der auf Twitter zurückgeschossen hat und gemeint hat, er soll den Zverev nicht öffentlich kritisieren. Habe ich da eigentlich keinen Platz.
Gott, man und jetzt kommen wir. Sport genug intellektuelle Hochleister. Braucht es Herr Becker nicht auch. Herr Becker sollte sich dort durch mehr zurückhalten. Ich glaube, das wär ratsam für ihn. Seine öffentliche Darstellung. Er macht ja einen guten Job bei der BBC als Color Commentator, also als Experte dort. Wieso nicht einfach bei dem bleiben? Mit dem Rest tut er sich schwer. Also Beurteilung von dieser Gefälle. Offensichtlich ist er da voreingenommen, dass der Zverev völlig falsch liegt dadurch und man dem sagen muss, so geht es nicht. Wäre eigentlich der richtige Weg. Und der Kyrgios, wie gesagt, moralische Instanz plötzlich, ist eigentlich erstaunlich, dass der immer den richtigen Ton trifft, wenn es um die Thematik geht.
In der letzten schon.
Eben, früher war er der Flegel und hat keinen Fettnapf ausgelassen. Und jetzt plötzlich, wenn es um ernsthafte Themen geht, sage ich mal, hat er dort verwünscht den richtigen Ton.
Also ist auch, was war das Beispiel vorher? Die Buschbrände in Australien zum Beispiel, wo er sich engagiert hat.
Djokovic hat er auch kritisiert für sein Verhalten bei dieser sinnlosen Kyrgios-Tour 21.
25? 25. Ist auch noch nicht alt. Vielleicht ist er einfach erwachsen worden jetzt. Gut, wahrscheinlich wird er uns morgen Lügen strafen und macht irgendetwas richtig blöd.
Ja, die Flegeleien finde ich eigentlich, wenn sie innerhalb vom normalen Tenniszirkus vorkommen, finde ich eigentlich noch charmant, weil eben das gleichförmige Brave, das begeistert ja nicht alle. Also es braucht einen Ausreißer, wenn es nicht zu arg wird, sage ich mal. Und die meisten Sachen, die der Kyrgios vorgemacht hat, sind schon ein bisschen arg gewesen. Also seine Ausraster auf dem Platz und so weiter. Finde ich, einen gewissen Schalk hat es schon, aber übertrieben darf er es nicht. Aber jetzt hat er irgendwo den Rang gekriegt, finde ich, das kann man auch berücksichtigen. Während andere viel mehr Mühe haben, sich mit dem Covid-19-Thema anzufreunden.
Ja, eigentlich wäre es ja nicht so kompliziert. Der Herr Becker hat ihn als Ratten beschimpft, aus dem einfachen Grund, dass er eben das öffentlich gemacht hat, dass mich mehr in der Kabine.
Ja gut, gerade wenn es um das geht, ist Herr Becker auch nicht gerade ein Vorbild. Ich erinnere da an seine Twitter-Zwist mit dem, was ist das, ein Komiker, der Oliver Pocher, glaube ich, heisst
er. Ja, er versucht sich als Komiker.
Wo recht straub war, also sich persönliche Beleidigungen an den Kopf geworfen haben, wo am Schluss der Becker eigentlich immer als Depp da gestanden ist. Da müssen wir eigentlich daraus lernen und sagen, komm, ich verzichte auf diese Sachen, bleibe mit meinem Ämtchen, das ich habe, das mache ich gut und den Rest überlasse ich den anderen.
Ja, der Becker, also der Kyrgios hat jetzt den Boris Becker als Donut beschimpft, bezeichnet. Das ist ein grösserer Donut, als er denkt eigentlich. jetzt habe ich Hunger.
Der ist einfach auch wortgewandter, oder? Der Becker ist dann ein bisschen steifer, tut sich schwer, irgendwo den Rang zu finden und mit Humor auf so etwas loszugehen. Außerdem beschimpft er den Kyrgios als Ratte. Er macht das Gleiche nachher, indem er öffentlich zurückschlägt. Also ja, ganz konsequent ist das auch nicht.
Schwierig. Ja, aber für den Herrn Becker an sich insofern nicht schlechter bleibt im Gespräch. Das kann er vielleicht brauchen, weiß es nicht. Er ist einfach ein bisschen aus den falschen Gründen in der Schlagzeile häufig. Das ist wirklich schade. Man würde ihm ja gönnen tatsächlich, wenn er einfach irgendwie, weiß auch nicht. Es wäre so einfach, so ein bisschen der Elder Statesman vom deutschen und meinetwegen sogar noch ein bisschen vom britischen Tennis, also eben mit seiner, was ist das, London kann man glaube ich schon als seine Wahlheimat bezeichnen. Dort scheint er ja eben eigentlich sich einen sehr vernünftigen Namen gemacht zu haben als Experte. In Deutschland hat man ja nie so ganz ernst genommen. Das weiß nicht. Also eigentlich verspielt er gerade wieder mal, er hat irgendwie zum dritten Mal verspielt er eine gute Ausgangslage in seiner zweiten, dritten oder vierten Karriere. Sehr, sehr schade.
Irgendwie fühlt man sich genötigt dazu, die Fähigkeit abzusprechen, sich irgendwann mal in den Griff zu kriegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht passiert es mal im Moment. Ich tue mich auch schwer damit, dass der FC Schalke 04 versucht, eine Lohnobergrenze einzuführen. Wir haben kurz schon mal darüber geredet, über Lohnobergrenzen, haben wir schon mehr geredet. Der FC Schalke 04 will nicht mehr als 2,5 Millionen Lohn zahlen in Zukunft. Ist das
das Modell,
das die Zukunft machen kann in der Bundesliga?
Es ist grundsätzlich eine gute Idee. Also Selbstbeschränkung, wenn man zum Beispiel sein eigenes Budget anschaut und sich dann überlegt, okay, wir haben so viel Geld zur Verfügung. Ja, finde ich schlau. Jetzt hat man ja auch angekündigt, dass man da Hilfe vom Bundesland Nordrhein-Westfalen in Anspruch nehmen will. Ich glaube, vor diesem Hintergrund ist es auch ja, in der Aussendarstellung sicher nicht dumm zu sagen, wir sind dann im Fall nicht die ganz gierigen Fußballprofis. Jetzt gleichzeitig logischerweise, also 2,5 Millionen Euro. Also, ich weiss nicht, wie viel du verdienst. Bei mir reicht es nicht ganz dafür.
Also, über welchen Zeitraum denn?
Aha, ja gut. Im Jahr. Ich glaube, bei Schalke ja, reden wir auch vom Jahr. Aber keine Ahnung.
Ja, es ist immer noch ein anständiger Lohn. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Durchschnittslohn ist in der Bundesliga, aber scheinbar muss das schon Beschränkung bedeuten. Also wir müssen wahrscheinlich auf Spitzenspieler verzichten. Das ist ja gar keine schlechte Idee, finde ich.
Also es gibt Suat Serdar zum Beispiel, wo man jetzt den Vertrag müsste verlängern müsste, ja, mit dem Feldspieler, der jetzt wahrscheinlich illusorisch ist, dass der für den Hungerlohn in Anführungszeichen auf Schalke wird bleiben.
Ja gut, scheinbar kann man auf den auch verzichten, weil mit ihm sind sie auch nicht sehr weit gekommen in der Rückrunde. Ich glaube, die zweitschlechteste Mannschaft war.
Richtig, richtig schlecht.
Noch vor Paderborn, glaube
ich. Lass mich schnell schauen.
Und darum, ja.
Nein, das stimmt natürlich nicht.
Dass man sich,
Moment, Blödsinn. Doch, du hast recht. 9 Punkte in 17 Match.
Ja. Aber dass man sich Gedanken macht, wie es weitergeht. Also der FC Schalke 04, der steht irgendwie für das Malochergehen aus dem Ruhrpott. Also muss man sich überlegen, ist man da auf dem richtigen Weg gewesen, indem man versucht, mit Bayern zum Beispiel mitzuziehen. Es fällt mir einfach schwer, dass der Clemens Tönnies,
der muss jetzt einfach weg.
Vorsitzende, der passt irgendwie nicht dazu. Zu dem Gedanken, da stimmt irgendwie etwas nicht mit seiner Schnitzelproduktion, wo irgendwie noch Leute Covid-Hotbed ist. Also irgendwo braucht es da Kurskorrektur und die kann nur ganz oben anfangen. Einfach nur eine Lohnobergrenze festsetzen und gleichzeitig so weitermachen, finde ich, das passt nicht ganz ins Bild.
Diesbezüglich sind wir uns einig. Grundsätzlich finde ich, ist es vorbildlich. Also ich meine, abgesehen davon, es gibt sicher andere Clubs, die das ohne das gross ausgerufen zu haben, schon haben. Also ein SC Freiburg zum Beispiel wird garantiert nicht Mengen von seinen Spielern haben, die mehr als 2,5 Millionen Euro verdienen. Also die sind Achter geworden, haben um einen Punkt das internationale Geschäft verpasst. Sprich, wenn du vernünftig schaffst, irgendwo im Tabau, im Mittelfeld, wenn es gut läuft, Ambitionen in Richtung Europa, das ist sogar möglich. Kann man sagen, ist erschütternd, angeschlossen an unsere erste Diskussion heute, dass eben viel mehr denn mit solidem Wirtschaften gar nicht möglich ist, weil es einfach Konkurrenz etwa völlig enteilt ist. Aber dass man an sich sagt, okay, wir versuchen auch eine Art Vorbild zu sein und wir versuchen wieder ein bisschen näher zurück zu, in Anführungszeichen, den Leuten zu kommen, wo eben, also im Ruhrpott auf Schalke und in Dortmund ist es genau gleich, schon noch sehr wichtig sind auch für einen Club. Also das kann man nicht einfach entkoppeln, wie man es vielleicht bei anderen Clubs einfacher könnte. Ich glaube, das ist richtig. Und wenn man ein bisschen träumen darf, vielleicht ist es ja auch eine Art ein Signal für den Rest der Bundesliga, dass andere dann auch sagen, okay, warum probieren wir das nicht? Und dann kann Bayern und wahrscheinlich Dortmund und RB, ja, die können dann ihr eigenes Ding machen, die werden sich nie auf so etwas einlassen. Aber dann sollen sie, weil vorne sind die ja sowieso schon. Ich finde das eine gute Idee, tatsächlich.
Ja, gut. Wenn sich Schalke auch dementsprechend positioniert und dann nicht mehr von Spitzenpositionen redet und träumt, sondern sich halt im Notfall auch drauf besinnt, mit guter sportlicher Arbeit eine Mittelfeldposition zu bekleiden, dann okay. Das muss man der Fanbasis, glaube ich, nicht beibringen. Die wären ja eigentlich für das Malochergehen. Das heisst aber auch, also man erwartet gleichzeitig, dass man so als Kleinen eben auch Bayern mal herausfordern kann. Ich glaube, von dem Gedanken muss man sich schon verabschieden.
Das ist die grosse Frage. Was ich mich verabschieden muss, ist von der Konzentration. Irgendjemand hat hinten dran WDR eingestellt vor ein paar Minuten. Normalerweise, wir sind hier im Studio von den Kollegen von Energy. Und normalerweise ist auf dem Bildschirm ist so das Wetter in den Energy-Städten Basel, Bern und Zürich. Und jetzt läuft seit Minuten ein WDR-Doku über Walfisch. Oder Wahl, sie hat keinen Fisch. Mit einem knackigen Titel, das war vorher eingeblendet, Wahlheimat Kanada. So ein Witz. Und ja, jetzt hat man vorher so Wale gesehen, Gumpen. Jetzt ist jemand gerade in einem Supermarkt und kauft ein. Möglicherweise für einen Wal oder für eine Nacht. Ich weiß es nicht, egal, aber ich bin ein bisschen also abgelenkt. Das ist durchaus faszinierend. Keine Ahnung.
Randbemerkung und Jenny, bitte alles unterschneiden, was er jetzt gesagt hat.
Das muss unbedingt. Ich finde, das muss.
Wahldokumentation. Gleichzeitig sieht man irgendeinen, wo man Supermarkt
kauft. Ich werde Bescheid sagen. Jetzt kauft er da sehr viel Brot.
Gut.
Kommen wir gerade Hunger über. Ich sage Bescheid, sobald wieder eine Wahl im Bild ist. Würde ich Alarm schlagen. Das ist übrigens eine Frau, die da redet.
Jetzt muss aber Butter auf das Brot, nicht bei den Fischen, aber auf das Brot. Und wir gehen zum Endspurt.
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 Erstes wichtiges Endspurt-Thema. Bundesliga, die Relegation. Werder Bremen. Das erste Wunder ist geschafft, wir haben es noch in der Relegation geschafft. Jetzt gegen Heidenheim ab dem Donnerstag, Kampf um den letzten noch zu vergehenden Platz. Der Frank Schmidt, Heidenheim-Trainer.
Seit 2003.
Kann der das Wunder von der Weser 27.0 noch verhindern?
Nein, das kann er nicht. Nur schon wegen unserem Blattmacher Oliver Jacques Görz kann er das nicht. Und Werder, ich glaube, mit dem 6-1 Heimsieg. Und sie können mit dem Heimspiel anfangen. Hat zwar keine Zuschauer. Ich glaube, das gibt doch gewisse Dynamik ins Spiel. Darum keine Chance. Werder schafft das. Der FCB-Präsident Burgener macht das Kässeli auf. 4 Millionen von der Cabral.
Sehr, sehr gute Idee. Zeigt, dass man offensichtlich doch noch bereit ist, ein bisschen etwas zu investieren. Der hat mächtig geknipst jetzt. Das ist eine Wucht, auch physisch irgendwie. Hat ziemlich einen Lauf gehabt in der letzten. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Gewinn für den FCB jetzt und auch eine Investition, die sich könnte auszahlen. Sie haben am Vernehmen auch doch noch den ein oder anderen Club sonst schon jetzt interessiert. American Football, New England Patriots, wie von uns gefordert und angekündigt. Cam Newton wird neuer Quarterback. Damit folgt darauf Tom Brady. Ein wahnsinnig cleverer Schachzug. Einmal mehr. Fragezeichen.
Ich glaube, für beide Seiten, ja. Cam Newton verdient, glaube ich, mit Prämie, wenn alles gut läuft, für 7,5 Millionen, was ein Spottpreis ist für einen Quarterback von seiner Klasse. Man sagt ja immer ein bisschen, noch nicht ganz sein Potenzial können ausschöpfen. Ich glaube, wie heißt der gute Mann?
Bill Belichick
und das Patriots, wo eine gute Mannschaft haben, immer noch, defensiv vor allem, aber auch in der Offensive, gute Pfeiler haben. Kann der Newton eigentlich nicht viel falsch machen. Der Belichick ist ja einer, der seine Leute in ein Schema presst und das kann dem Newton noch gut tun. Er kann dann gleich noch glänzen. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Und es wäre möglich, dass er am Schluss Leistungen liefert, die nachher Tom Brady nicht so gefallen könnten.
Keine Ahnung. Er muss vor allem beweisen, ob er gesund ist wahrscheinlich. Ich glaube, Knöchel, Schultern sind so seine Schwachpunkte jetzt
letztlich. Physical bestanden. Top-Fit heisst
es. Sind wir gespannt.
Der HSV, haben wir kurz angesprochen, Aufstieg, also vermasselt, ist fast eigentlich
eine
Schwimmfärberei. 1-5 gegen, wer ist das gewesen?
Sandhausen.
Genau.
Dennis Diekmeier hat das Goal gemacht.
Geschossen, wo vor Jahren lang beim HSV war. Der Club kommt irgendwie nicht mehr richtig im Fahrt. Und der Dieter Hecking darf scheinbar bleiben.
Ich glaube, es wird noch diskutiert, wenn mein Stand stimmt. Ja, mehr möchte ich zum HSV auch nicht sagen. Ich glaube, die sind, wenn dort so weitergefahren wird, wird sie die auch in 3 Jahren in der zweiten Liga. Das ist eigentlich schade, wenn man das Potenzial anschaut. Letztes Thema, Super League. Morgen wird, also wir nehmen am Dienstag auf, am Mittwoch wird gespielt die 2 Top-Teams Basel in Lugano, St. Gallen, Big Samax im Einsatz. Wer stolpert eher?
Eher Basel, weil Xamax wahrscheinlich nicht so wahnsinnig konkurrenzfähig ist im Moment. Letztes Resultat. Ich tippe auf Basel.
Ja, super langweilig. Egal, Lugano eigentlich eine vernünftige Mannschaft grundsätzlich. Und das Xamax, naja. Wobei, wer weiß, die müssen jetzt reagieren, nachdem sie von IB mit 6 noch doch einigermaßen demoliert worden sind. Vielleicht ist das so ein bisschen Zusatzmotivation in irgendeiner Form noch da, wo noch etwas freisetzt. Keine Ahnung. Sind wir gespannt, wie das weitergeht. Jetzt tut übrigens einer Motorsäge in dieser Doku. Und ein Hund beißt auf einem Stecken rum. Es ist ja schön. Können wir gerade noch mehr schauen.
Ein Hund, der auf einem Stecken rumbeißt, ob das würdig ist, zum Doku veranstalten, deswegen.
Ja, jetzt hängt jemand Wäsche auf. Also das ist aus dem täglichen Leben einfach. Scheinbar. In dieser Wahlheimat Kanada.
Also man tut gut daran, am Nachmittag um 14:30 nicht Fernsehen zu schauen. Das ist die Zeit, die wir aufgenommen haben. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sind relativ schnell fertig gewesen, heute muss ich sagen.
Ja, ich weiss auch nicht, was los ist. Schauen jetzt ist noch ein Büsi auf einem Tisch.
Mit Durchhörquoten ist das mal.
Ich glaube, die wird durchs Dach gehen jetzt noch einmal. Wenn man sich überlegt, dass man nebenbei, neben unserer Sportexpertise, auch noch gerade im Prinzip das Gefühl hat, man hätte eine Doku gesehen.
Ja.
Ist ein unique selling point. Also ist eigentlich nicht mehr drin.
Die Leute dann wirklich folgen können, aber hoffen wir das Beste.
Wir, ja, thoughts and prayers auch in dieser Situation. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Der Herr Kessler nickt.
Ja.
Und hoffen, die hören dann nächste Woche wieder. Wir geben uns dann noch mehr Mühe. Versprochen.
Dann geben wir uns richtig.
Ja, dann zählt's.
Bleiben Sie uns treu. Abonnieren bitte auf den
bekannten
Kanal und berücksichtigen Sie bitte auch unsere anderen Podcasts, die wir haben. Wer
Fuchs
mit Sex oder Sex für Fuchs. Und der Durchblick, glaube
Pause. Jetzt ist aber auch September.
Ja, jetzt machen wir definitiv Schluss.
Ade.
Tara.